Und die Zukunft wird, wie ich glaube, dazu führen, dass mehr und mehr Umweltkosten, die heute noch externalisiert sind, internalisiert werden. Das heisst, Konsumentinnen werden immer mehr am Schluss von diesen Kosten müssen tragen. Und wenn man eben nachhaltig unterwegs ist, hat man weniger von diesen Kosten und hat dann eben entsprechenden Wettbewerb Vorteil.
Create Impact, der Podcast für Nachhaltigkeit und unternehmerischen Erfolg. Wir sind Daniela Spahr und Anna-Kathi Leuenberger. Und wir reden darüber, wie nachhaltiges Wirtschaften zur Chance wird. Für zukunftsorientierte Unternehmerinnen und Unternehmer, die Inspiration suchen und besser verstehen wollen, wie man mit Nachhaltigkeit weiterkommt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Create Impact. Heute reden wir über ein Thema, wo man eigentlich in diesem Nachhaltigkeitskontext fast nicht davon wegkommt.
Tatsächlich, es geht um einen Stoff, wo wir alle mit ihm jeden Tag in Berührung kommen und trotzdem ein gespaltenes Verhältnis zu ihm haben, in der Regel.
Ja, genau. Wir reden über Plastik, Kunststoff. Ein Thema, wo wirklich, ich glaube, ja, man kann nicht sagen, wir arbeiten irgendwo in Nachhaltigkeit und Diskussionen von Plastik oder ja, Kunststoff ablenken. Ich glaube, dieser Aspekt kommt immer wieder. So das Paradebeispiel ist, glaube ich, wirklich die plastikverpackte Gurke aus dem Supermarkt, die doch zu kontroversen Diskussionen führt und wo man immer merkt, ja, das Thema, das ist irgendwie direkt mit dem Aspekt Nachhaltigkeit verbunden für viele, aber es sind halt auch sehr viele Fehlinformationen im Umlauf.
Definitiv. Es hat sicher auch alles eben damit zu tun, dass wir vor allem auch im privaten Umfeld natürlich zwangsläufig schnell mit Plastik in Berührung kommen. Und was jetzt spannend ist, ist ja, Plastik ist nicht nur böse. Plastik ist zum Teil auch sehr gut, dass es das gibt. Das werden wir dann später auch noch darauf sprechen kommen, warum das so ist. Und wir als Schweizer, wir haben ja immer das Gefühl, wir seien die wahnsinnig grossen Recycling-Weltmeister. Kathi, ist es wirklich so?
Ja, yeah, teils, würde ich sagen. Oder? Also, wir haben zum Beispiel, was PET-Recycling angeht, haben wir tatsächlich eine sehr hohe Recyclingquote. Wenn wir jetzt aber wirklich auf Kunststoff und Plastik schauen, dann landet doch der ganz, ganz grosse Teil einfach bei unserer Kerichverbrennung. Und nicht mal 10% werden Stand heute wirklich rezykliert und wieder aufbereitet und in den Kreislauf zurückgespissen.
Was übrigens meine deutsche Verwandtschaft regelmässig brutal irritiert, wenn sie hier sind. Sie mit ihrem gelben Sack, wo seit Jahren Plastik rezyklieren. Und bei uns fängt man ja jetzt anfangs so ein bisschen scheuch damit an. Also da sind wir scheinbar meilenweit hintendrin.
Ja, also meilenweit hintendrin heisst ja immer, es gibt Potenzial, es gibt Chancen, etwas können zu verändern. Und natürlich sind das Chancen natürlich für die Umwelt, aber immer auch unternehmerische Aspekte, wo man kann nutzen in diesen Wertschöpfungskette. Eben, wir wissen es, Verpackung ist fast überall irgendwo das Thema. Dort gibt es so viel Potenzial, etwas neu zu denken, etwas neu aufzusetzen. Und da kommt unser heutiger Gast auch mit ins Spiel.
Absolut. Unser Gast hat sich ganz viel in seinem unternehmerischen Werbegang schon mit Plastik und Kunststoff auseinandergesetzt.
Genau. Bei uns heute ist der Patrick Semadeni. Der Patrick ist Geschäftsführer von Semadeni Industry Group, ein grosser Kunststoffhersteller mit Sitz in der Schweiz und Deutschland. Er führt das Unternehmen in bereits dritter Generation und er ist nicht nur Geschäftsführer von einem Kunststoffhersteller, sondern auch sehr engagiert im Thema Nachhaltigkeit. Er war mit seinem Unternehmen das erste Industrieunternehmen, das im Swiss Triple Impact Programm von B-Lab teilgenommen hat. Und seitdem ist er auch als Ambassador tätig, eben für ein nachhaltiges Unternehmen drum und die Erreichung der 17 SDGs.
Ganz eine spannende Person. Und was mich speziell fasziniert, ist, wie er sich seit Jahren eben auch für nachhaltige und auch für Recycling-Themen einsetzt. Ich persönlich habe ihn lernen kennen an einem Anlass, wo er gezeigt hat, wie lang das der Weg war, bis sie es geschafft haben, aus Recycling-Plastik eine neue Verpackung für ganz normales Abwehrmittel zu produzieren. Und es war eindrücklich, wenn er gesagt hat, hey, die ersten haben so fürchterlich gestunken, haben wir nicht können auf den Markt bringen, wir haben weiter pröbelt und pröbelt. Und 2 Jahre ist er dran geblieben und heute gibt es ein schönes Resultat. Also man kann heute im Laden wirklich ein Abwehrmittel kaufen, das auf rein rezykliertem Plastik basiert. Und das zeigt schon seinen Einsatz hinter dem Ganzen. Ganz eine faszinierende Person, ein spannendes Gespräch, das ihr da mithören dürft. Allerdings waren die Produktionsbedingungen diesmal ein bisschen speziell. Kathi musste kurzfristig absagen, sie war krank. Und darum lasst mich nicht irritieren, dass wir das Gespräch nur zu zweit geführt haben. Lieber Patrick, schön bist du heute da bei uns im Podcast. Auf deinem LinkedIn-Profil steht «Promoting Circular and Sustainable Business Models». Welchen Beitrag leistest du als Unternehmer, aber auch als Person für die Nachhaltigkeit?
Zuerst einmal, Daniela, ganz herzlichen Dank, dass ich hier im Podcast darf sein. Allein lösen kann ich kein Problem. Ich kann helfen, Lösungen zu suchen und auch Lösungen umzusetzen. Unser Konsum führt dazu, dass man viel zu viele Ressourcen einsetzt. Mehr, als dass der Planet von sich aus neu aufbauen kann. Das führt dazu, dass die Ressourcen eines Tages ausgehen. Und weil sie eines Tages ausgehen, müssen wir neue Geschäftsmodelle anwenden, um die Ressourcen im Kreislauf zu behalten. Neues Denken ist also gefragt. Und hier kann ich einen Beitrag leisten und mache das auch. Am Schluss am Tag geht es um unsere Zukunft, um die Zukunft des Planeten und auch um die Zukunft von unseren Unternehmungen. Wenn alles so läuft wie bis jetzt, dann sieht es diesbezüglich nicht wahnsinnig gut aus. Neues Denken ist nötig.
Du sagst es richtig, neues Denken ist nötig. Jetzt hast du dich viele, viele unternehmerische Jahre mit einem Thema auseinandergesetzt, das man nicht automatisch mit Nachhaltigkeit in Verbindung bringt. Plastik, Kunststoff. Ganz mal grundsätzlich, warum haben wir heute eigentlich so viel Plastik und Kunststoff im Umlauf?
Kunststoff ist ein Material, das ganz viele gute Eigenschaften hat. Es ist günstig, es lässt sich verarbeiten in verschiedenen Arten und Weisen, zu verschiedenen Formen. Und wegen dem ist es derart weit verbreitet worden. Der moderne Lebensstil, denk an die Medizin, denk an die Mobilität, denk an Bau, aber auch Verpackungen wären ohne Kunststoff nicht möglich. Aber das hat auch dazu geführt, dass durch die Einsatzbreite halt auch gewisse Probleme auftaucht sind mit den Kunststoffen, namentlich im globalen Süden, das ganze Littering, wenn Kunststoffe in die Weltmeer rausgehen. Es gilt eigentlich, diese Probleme zu lösen und die positiven Eigenschaften zu behalten. Aber der Grund ist, wie gesagt, weil einfach Kunststoff für viele Anwendungen nach wie vor das optimale Material ist, aber im System müssen gewisse Sachen angepasst werden und geändert werden.
Jetzt wissen wir als Laien, dass es schwierig ist, Kunststoff wieder zu verwerten. Du hast aber dort schon ganz viel ausprobiert und auch schon ganz wichtige Pionierprojekte zu Boden gebracht, auf Berndeutsch gesagt. Wie ist heute der Stand? Wie kann man Circular Economy in Bezug auf Kunststoff heute interpretieren? Wo stehen wir?
Da gibt es diverse Möglichkeiten. Zum einen muss ich auch sagen, dass Technologie sich extrem entwickelt hat im Sortieren, im Aufbereiten. Wir haben heute auch Verfahren vom chemischen Recycling, wo man die Kunststoffe, die einzelnen Bausteine kann aufteilen und Additiv und sonstige Schadstoffe, die allenfalls in sich ausschleusen kann. Also Kunststoffe sind so gesehen sehr gut geeignet, um sie im Loop innen zu behalten. Man kann es auch sehr gut für Mehrweganwendungen einsetzen, weil sie nicht kaputt gehen, sie sind langlebig, sie lassen sich gut waschen und rekonditionieren. Aber auch das Recycling ist zwischenzeitlich sehr gut möglich. Bei PET-Flaschen zum Beispiel kann man sogar dort die Repolymerisation immer wieder recyceln und die Qualität bleibt auf Lebensmittelqualität.
Wo stehen wir denn heute in der Schweiz? Wenn ich auf Deutschland schaue, ich bin viel aus familiären Gründen in Deutschland, dann gibt es dort den Gelbsack. Dort fällt man den Kunststoff rein und man hat das Gefühl, es ist nicht so schlimm, wie wenn man in die Küder fällt. Wir in der Schweiz schimpfen uns Recycling-Weltmeister. Wir haben ja eine hohe Rücklaufquote gerade beim PET und aufgrund von dem müssen wir nicht mehr überall Depot zahlen. Wir haben aber bis jetzt noch keinen gelben Sack. Wo stehen wir dort?
Am Anfang. Die Schweiz hat eine Tradition von der Kehrichtverbrennung. Es gibt 29 Anlagen in diesem Land und das hat ein bisschen zu der Haltung geführt. Das ist ein optimaler Entsorgungsweg. Von diesen 175'000 Tonnen Kunststoffverpackungen, Plastikverpackungen werden rund 10'000 eingesammelt. Da sind nicht drinnen die ganzen PET-Flaschen, von denen gibt es nochmal 50'000 Tonnen. Dort ist die Recyclingquote allerdings zwischen 82% und 84%, also sehr hoch, weil man die schon separat sammelt. An jedem Bahnhof, überall kann man die Flaschen einwerfen und die werden dann auch recycelt zu einem sehr hohen Grad. Hingegen die übrigen Kunststoffverpackungen, die werden im Moment noch ungenügend recycelt. Es gibt Sammlungen in der Schweiz, die rund 10.000 bis 11.000 Tonnen sammeln, von diesen 175.000 Tonnen. Also man sieht, das reicht noch nicht, da muss mehr gehen. Und das ist schon ein Grund, wieso das Anfangsjahr die Recipack den Betrieb aufgenommen hat. Recipack ist eine Organisation, die schweizweit ein Sammelsystem aufbauen für Kunststoffverpackungen und Getränkekartons.
Wie optimistisch bist du? Wie denkst du, wie geht es jetzt weiter mit Recipack? Wo stehen wir heute und was wird da passieren?
Ich bin ziemlich optimistisch. Ich denke, weil es bis jetzt die Möglichkeiten nur punktuell gegeben hat, nicht in allen Gemeinden, nicht flächendeckend, nicht einheitlich. Zum einen und zum anderen, weil Kommunikationsbewusstsein halt einfach auch zunimmt, dass man da etwas machen müsste. Und Recipack wird auch viel Mittel in die Kommunikation reinstecken, um den Konsumenten aufzuzeigen, wie wichtig das ist, dass man das sammelt. Und die ersten Gemeinden, die bei Recipack dabei sind, haben schon sehr gute Resultate. Also ich bin optimistisch, dass man da deutlich mehr wird sammeln in Zukunft.
Das ist super spannend. Und jetzt möchte ich schnell einen Rückblick machen, den ich dich gelernt habe. Das war schon vor ein paar Monaten. Bist du an einem Nachhaltigkeitsanlass? Und du hast gezeigt, wie man eben gewisse Verpackungsmaterialien, dort ist es um eine Flasche gegangen für Abwaschmittel, wie man die heute nachhaltiger kann produzieren. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich anfangen interessieren für nachhaltigere Produktionsmöglichkeiten rund um Kunststoff?
Ja, wieso mache ich das überhaupt? Wieso das Engagement ist einfach, ich habe das Gefühl, ich muss und will das machen. Und ich weiss, dass ich als Unternehmer Impact habe auf Menschen und auf die Umwelt. Der Impact, der kann je nachdem mehr positiv oder mehr negativ sein. Im Bewusstsein, dass man da Handlungsspielraum hat und Stellhebel hat. In diesem Bewusstsein ist eigentlich auch der Wunsch entstanden, dass der Impact eben zunehmend immer mehr positiv wird. Aus dem muss ich schöpfe ich die Motivation, in den nachhaltigen Wandel reinzugehen. Und es fühlt sich einfach auch gut an, wenn man das Richtige macht.
Du bist sehr engagiert, du hast verschiedene Initiativen mitlanciert oder bist Mitgestalter. Was hält einem dabei, dran zu bleiben?
Das ist eine gute Frage. Manchmal hat man das Gefühl, es ist ein Kampf gegen die Windmühlen. Dann sieht man aber wieder, was man bewegen kann. Man sieht hier und dort Fortschritte und das motiviert einen, weiterzumachen. Ich bewege mich viel in der Natur, in den Bergen. Da sehe ich auch die Folgen des Klimawandels. Gletscher zurück, Steinschläge, Routen, die man nicht mehr machen kann. Man sieht auch auf dem globalen Level, dass immer noch grosse Probleme sind, was gleiche Chancen betrifft, was Inklusion, Diversität betrifft. Gerade im Moment sind die Themen nicht mehr so zuoberst auf der Agenda in gewissen Ländern. Und ich denke, es gibt noch viel Arbeit dort zu tun. Und wenn man sieht, dass man durch das Engagement etwas bewegen kann, ist das gerne eine kleine Motivation, die hilft, auf diesem Weg weiterzugehen.
Jetzt wissen wir aber auch, dass Nachhaltigkeit ein brutal schwieriges Thema ist, rund um das Unternehmertum, dass man es auch so weit bringen kann, dass sich Nachhaltigkeit auch lohnt. Oder? Oft sind nachhaltig produzierte Artikel teurer, oft ist man so in einer Bubble drin, wo sich nur die wirklich nachhaltigkeitsorientierten Leute dafür interessieren. Wie war es denn für dich bis jetzt? Hat sich dein Engagement rund um Nachhaltigkeit, rund um das Produzieren von nachhaltigen Kunststofflösungen und alles, was du sonst noch machst, hat sich das so unternehmerisch gelohnt, auf diesem Weg zu sein?
Fakt ist, dass gäng mehr Kunden nachhaltige Lösungen wollen. Das ist einmal die eine Seite. Ohne nachhaltige Geschäftsmodell kann man die Wünsche nicht erfüllen von den Kunden, dann hat man eines Tages keine Kunden mehr oder weniger Kunden mehr. Das ist mal die eine Seite, der Druck, der von uns kommt, aber auch Zivilgesellschaft, Politik hat ein Auge darauf, wie das wir wirtschaften, zu Recht. Und ich glaube, dass auch dass eine Zukunftsfrage ist, wenn man seine Geschäftsmodelle nicht auf nachhaltig umstellt, dass man dann irgendwann sich nicht mehr zurechtfindet in der Welt von morgen, schon von heute nicht eigentlich. Wenn die Unternehmen, die heute schon sich engagieren in der Nachhaltigkeit, haben aus meiner Sicht aus einem Wettbewerbsvorteil in Zukunft, was ist eigentlich dann schon weiter. Und die Zukunft wird, wie ich glaube, dazu führen, dass mehr und mehr Umweltkosten, die heute noch externalisiert sind, internalisiert werden. Das heisst, Konsumentinnen werden immer mehr am Schluss von diesen Kosten müssen tragen. Und wenn man eben nachhaltig unterwegs ist, hat man weniger von diesen Kosten und hat dann eben entsprechenden Wettbewerb Vorteil. So sollte es zumindest sein, so stelle ich mir das vor. Und es gibt auch erste Anzeichen. Aber aktuell, in der Zeit, wo die Wirtschaft sehr volatil ist, jetzt gerade in der aktuellen Situation mit den Zöllen von den USA, die den Globalhandel auch nochmal beeinträchtigen, ist es halt schon so, dass der ökonomische Imperativ da ist und halt nachhaltige Lösungen einfach auch nicht viel mehr dürfen kosten.
Du sprichst schon etwas Wichtiges an, oder? Sie dürfen nicht mehr kosten. Wir haben zwar Konsumenten, die etwas Gutes tun wollen. Wir kommen wahrscheinlich auch immer ein bisschen mehr aus dieser klassischen Bubble raus und die Leute machen sich Gedanken, was kaufe ich jetzt genau. Und gleich ist es schwierig, eine wirkliche Konsumentenveränderung herzubringen, gerade wenn es dann beim Preis einschlägt, tut es weh. Was sagst du dazu, der Intention-Behavior-Gap ist das ja, wo wir da das Problem damit haben. Was ist deine Meinung? Was passiert in den nächsten Jahren?
Es braucht Kommunikation. Man muss Wissen vermitteln. Die Konsumentinnen wissen nicht, oder woher sollen sie das auch wissen, wenn sie einkaufen, was ist jetzt nachhaltig und was nicht. Es ist nicht immer das nachhaltig, was nachhaltig aussieht. Es gibt Verpackungen, die verbunden sind aus Karton, Kunststoff, Aluminium und sonstigen Sachen, die man zum Teil nicht oder nur zum Teil recyceln kann, wo vielleicht eine Vollkunststoffverpackung, die man in ein System hineingibt, wo keine Additive oder nur wenig Additive hat, wo viel besser ist zum Recyceln und damit auch besser Umweltfußabdruck hat. Das ist kontraintuitiv, weil man denkt, Plastik ist sowieso schlechter als alles andere, wo wie vielleicht Papier aussieht. Und dann darf man nicht vergessen, dass faserbasierte Verpackungen, also Papier und Karton, auf Bäumen und Pflanzen basieren und die Bäume wachsen auch nicht in einem Tag nachher. Und zum anderen sind Bäume auch eine wichtige CO2-Senke. Also wir müssen aufpassen, dass man nicht auf der einen Seite meint, man mache etwas Gutes und dann eben Böden kaputt macht mit schnell wachsenden Pflanzen oder eben CO2-Senken eliminiert. Ich glaube, wichtig ist eine systemische Betrachtung, dass man schaut, was sind alle Auswirkungen, die zusammenhängen und die auch bewertet und dann ein Entscheid fällt und vor allem auch die Konsumentinnen dann auch informiert, was eben da dahinter steckt, hinter diesem Produkt, der Verpackung. Wie ist das zu bewerten? Und das ist halt heute einfach nicht möglich, nicht, weil es einfach nicht bekannt ist, weil vielleicht auch falsche Vorstellungen sind. Und da denke ich, hilft um einen wissenschaftlichen Approach, dass man wirklich auf wissenschaftlichen Daten basierend die Bewertungen macht und versucht, die auch den Konsumentinnen zu kommunizieren. Und dann können sie auch nachhaltig verantwortliche Kaufentscheidungen fällen.
Wenn ich heute einkaufen gehe und ich möchte gerne Kunststoff vermeiden, weil ich das Gefühl habe, Plastik ist böse, was ist deine Antwort darauf? Auf was muss ich achten als Konsument?
Die Menge von Abfall, von dem Plastik, wo man tagtäglich im Haushalt hat, könnte einem schon dazu verleiten, zu denken, ja, ist das nötig? Es gibt einen bestimmten Grund, wieso man die Kunststoffverpackungen einsetzt. Das ist die Haltbarkeit von Lebensmitteln. Wenn man jetzt mal die Lebensmittel anschaut, wir haben Food Waste auf dieser Welt, Lebensmittel, die kaputt gehen, die nicht einmal bis in die Stelle arbeiten. Und jeden Tag sterben 25'000 Leute an Hunger. Da fehlen einem einfach die Worte, 25'000. Verpackungen helfen, Lebensmittel länger haltbar zu machen. Und damit ist es ja ein Beitrag gegen Food Waste. Weil der Fußabdruck vom Füllgut, sei das Käse, Fleisch, Milchprodukt, ist wesentlich höher als Verpackung. aber die Verpackung muss zirkulär sein. Entweder mehrwegfähig oder dass sie zumindest vom Material her recycelt wird. Darum ein Verzicht auf Verpackungen würde dazu führen, dass der Umweltfußabdruck viel schlechter wird, weil einfach die ganzen Lebensmittel nicht mehr so lange haltbar sind. Es gibt aber durchaus auch Sachen, die nicht nötig sind. Es gibt Verpackungen, die nicht nötig sind, wenn man zum Beispiel irgendetwas schon aufgeschnitten verkauft. Das kann man daheim aufschneiden. Das heisst jetzt nicht, dass jede Kunststoffverpackung Sinn macht. Man muss schon schauen, wo macht Sinn. Aber dort, was Sinn macht, muss man es auch einsetzen. Es ist auch ein leichtes Material. Es braucht relativ wenig im Vergleich zu anderen Packstoffen wie Glas oder Aluminium. Kunststoff ist dreimal so leicht wie Aluminium. Also das ist auch so ein Thema, das man muss beachten muss. Also das ist ein Thema und dann muss man sich auch Gedanken machen, wie kann man weniger Material einsetzen, kann ich vielleicht eine grössere Menge einpacken. Bei den Lebensmitteln ist dann immer die Frage, ja, konsumiert man denn die Menge ja oder geht der Teil kaputt? Wenn du hast jetzt eine Familie, Daniela, ich habe eine Familie und dann kann man mal ein 1 Kilo Joghurt kaufen, das geht ja weg innerhalb von ein paar Tagen, aber in einem 2-Personen-Haushalt versetzt er vielleicht mal Schimmel an, dann muss man dann vielleicht ein Drittel fortschiessen von dem Joghurt, der jetzt halt schon eine Woche oder 10 Tage off ist. Und dann macht es vielleicht mehr Sinn, aus Umweltsicht eine kleinere Menge abzupacken, wo die eben nicht kaputt geht. Also es ist alles sehr komplex, es ist systemisch, man muss es wirklich im Detail anschauen, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn und wo es keinen Sinn macht oder wo ein anderes Packmaterial eine bessere Umweltbilanz hat, dann sollte man auch wechseln.
Wie erlebst du die Branche? Oder? Ich denke jetzt an mich als Konsument. Ich gehe in den Laden rein, ich kann mich für etwas entscheiden. Mein Entscheid hat bestimmte Auswirkungen darauf, wie nachhaltig ist jetzt der Konsum oder nicht. Eben zum Beispiel in dem, dass ich nicht etwas schon Verschnittenes abpacke zu kaufen, sondern ich kann ja auch die ganze Ananas kaufen, statt die schon in Scheibli in einer Plastikverpackung drin ist. Aber hinten dran ist ja eine ganz lange Lieferkette. Du produzierst die Verpackungen. Irgendjemand ist verantwortlich, wie verpacken wir unsere Ware. Wie ist dort im Moment die Stimmung? Wie gut werden dort nachhaltiger orientierte Verpackungen, nachhaltiger produzierte Verpackungen aufgenommen? Und auch, was sagt man hinsichtlich Circular Economy, also eben Wiederverwendbarkeit von Verpackungsmaterial? Was erlebst du?
Also das Bewusstsein, dass zirkuläre Geschäftsmodelle Zukunft sind, das Bewusstsein ist, glaube ich, überall angekommen. In der Supply Chain innen. Die Umsetzung hingegen ist immer noch ein Thema, das schwierig ist und wo die Schweiz auch noch ein bisschen dran hängt. Eine Studie von der BFH, Berner Fachhochschule, hat zum Beispiel aufgezeigt, dass nur 12% der Unternehmen in der Schweiz mehr als 10% vom Umsatz mit zirkulären Produkten und Dienstleistungen macht. Das liegt daran, dass das Thema komplex ist. Es braucht Wissen, es braucht Investitionen von verschiedenen Akteuren in der Lieferkette. Die Gesetzeslage ist nicht immer ganz eindeutig. Es gibt zum Teil auch noch Hintertürchen, die sich der Gesetzgeber offen lässt. Und das macht die Planung auch ein bisschen schwieriger. Und ohne Rechtssicherheit ist die Investitionssicherheit auch nicht gegeben. Das ist insbesondere auch im Hinblick auf die EU-Regulierung ein Thema. Und letztendlich auch das Mitmachen von der Konsumentinnen und anderen Stakeholders. Also am Schluss vom Tag oder von der Lieferkette müssen auch die Leute, die Sachen kaufen, bereit sein, vielleicht gewisse Kompromisse zu machen und nicht mehr vielleicht genau gleich einzukaufen, wie sie das gewonnen sind. Also das sind also die Hindernisse, die dazu führen, dass man, obwohl man eigentlich wüsste, dass man so arbeiten sollte und dass das die Zukunft ist, die Umsetzung noch nicht auf dem Niveau ist, wo man das möchte haben.
Ich kann mir gut vorstellen, oder so wie ich dich erlebe, du hast jetzt mehrmals so gesagt, es ist systemisch. Und für mich bist du jemand, der auch am System arbeitet. Du setzt dich dafür ein, dass sich das ganze System verändert. Andere sind lieber im System und haben gerne, wenn es immer ein bisschen gleich läuft. Du bist auch sehr engagiert in Kooperationen und Allianzen. Wie wichtig sind die, für das System auch ein bisschen zu verändern?
Das ist ganz wichtig. Ich habe eingangs gesagt, dass ich allein nichts machen und bewegen kann. Allein kann niemand etwas machen. Ich denke, die Allianzen haben das Potenzial, um Akteure zusammenzuführen. Die Allianz hat das Potenzial, um Wissen zu vermitteln, auch bei den Themen, wie ich gesagt habe, wo Defizite da sind. wo vielleicht auch Zeit, die Ressourcen, Geld und so weiter fehlen. Da können Allianzen, Zusammenschlüsse agieren. Sie können mithelfen, die ganze Thematik mehr bekannt zu machen, die ganze Thematik voranzubringen. Sie können auch den politischen Prozess begleiten, weil das kann ja nicht jeder Akteur für sich allein. Das macht auch keinen Sinn. Sie können gewisse Haltungen bündeln, gewisse Anliegen auch bündeln und so in die Politik eintragen. Sie können auch helfen in der Kommunikation, haben vielleicht eine höhere Glaubwürdigkeit, wenn sie kommunizieren, als wenn das jeder einzeln macht. Und ich denke, da ist schon noch viel Potenzial da. Allianzen sind ganz, ganz wichtig. Und es gibt ja auch viele Allianzen, die sich mit diesem Thema befassen. Und das ist auch gut so.
Wir adressieren uns in unserem Podcast ja auch an Startups. Jetzt wissen wir, manchmal sind es Startups, die dann am Markt wieder disruptieren, die dort wirklich etwas bringen, das ganz neu ist. Ich habe zum Beispiel mal etwas gelesen über Verpackungsfolien aus Algen. Da weißt du wahrscheinlich mehr als ich darüber. Mich würde interessieren, du hast jetzt einen langen unternehmerischen Weg hinter dir. Du hast viel auch schon gemacht, bist sehr umtriebig in diesem Thema. Wenn ich jetzt ein Startup-Gründer bin und ich habe eine gute Idee, und ich denke, da kann ich etwas Gutes, Neues erschaffen, auch im Bereich Nachhaltigkeit. Was ist deine Empfehlung? Wie geht man vor?
Meine Empfehlung ist, ein Netzwerk aufbauen. Schauen, wo gibt es Expertinnen auf diesem Gebiet, wo meistens haben ja die Start-up und, oder die Founder eine Idee. Sehr oft kommt es aus dem Technischen raus. Dass man aus irgendeinem Material etwas macht, aus irgendeinem Abfallstrom, zum Beispiel Kunststoff macht oder so, oder irgendeine coole IT-Lösung hat, oder sonst für die Mobilität oder etwas, Carsharing, irgendetwas in die Richtung. Und da gibt es ganz viele andere Aspekte, so um eine Geschäftsidee. Es gibt, das fängt an mit der ganzen gesetzlichen Situation. Darf ich das überhaupt machen? Gibt es irgendwelche Rahmenbedingungen, die ich einhalten muss? Dann ist die ganze Frage von Finanzierung. Wie kann ich den Skalierungsprozess so finanzieren? Da gibt es Banken und Private Equity, Leute, die dort helfen können. Da gibt es die ganzen kommerziellen Aspekte. Da gibt es bis hin zu, wie kommt es bei den Konsumentinnen an, wenn es für die Zielgruppe bestimmt ist oder halt, wenn es im B2B-Bereich ist. Wie kann ich Marktforschung betreiben? Ich denke, da muss man ein Netzwerk aufbauen und mit ganz vielen Expertinnen den Kontakt suchen, die dann entsprechend können mithelfen können, die Geschäftsidee oder die Idee eben so einzubetten, dass sie möglichst hohe Chancen hat, Erfolg zu haben. Ihr Leben viel halt Kunststoff finden, dass sehr viele Leute Ideen haben, man könnte aus dem Kunststoff machen, aus dem. Und das so machen. Und im Labormaßstab gelingt das so. Dann ist aber meistens das erste Problem, dass der Preis wahnsinnig hoch ist von dem, weil man es halt nicht skaliert hat oder selbst bei einer gewissen Skalierung die Preise immer noch sehr hoch sind. Und das Zweite ist dann die Frage, kann man denn das für die Anwendung einsetzen? Gerade bei den Verpackungen zum Beispiel verlangt die EU neu, dass ab 2030 alle Verpackungen recyclingfähig sind. Und zwar nicht nur technisch oder theoretisch, sondern at scale, also im industriellen Maßstab. Das heisst also, du musst eine Anlage haben in der ganzen Union, die eine gewisse Kapazität hat. Und so Anlagen werden natürlich nicht gebaut für Abfallfraktionen, die ganz klein sind, sondern sie werden gebaut für Abfallströme, die eine gewisse Menge haben. Also die gängigen Kunststoffe. Wir werden also eher weniger Komplexität sehen, anstatt mehr bei den Verpackungen. Und das macht es eben nachher für so neue Werkstoffe nicht ganz einfach, dort reinzukommen. Weil sie müssen einfach eben at scale recyclable sein. Und das ist halt etwas, was viele Founder eben nicht auf dem Radar haben am Anfang.
Genau, wenn man dann auch als Founder unterwegs ist, dann wird eben das Netzwerk sehr relevant, wo man ja auch auf Erfahrungen bauen kann von Leuten, die vielleicht schon länger unterwegs sind. Und zusammen kann das wieder ganz, ganz gute Co-Creation-Ansätze geben, vermutlich. Du bist dran geblieben an diesem Thema. Du hast dich schon viele Jahre jetzt dafür eingesetzt. Du bleibst weiterhin dran. Was ist dein Tipp, dass man nicht aufhört, dass man mal durchhalten und sich auch weiterhin für Nachhaltigkeit einsetzen kann?
Einfach an das Gute glauben, an die Macht des Guten. Du kannst viel bewegen und sich einfach aufbauen an den Erfolgen, auch wenn sie klein sind. Es sind stetige Schritte, die man macht. die aber wichtig sind. Und auch wenn sie halt klein sind am Anfang, den Weg weitergehen und sich nicht abbringen. Und es fühlt sich einfach, wie ich schon mal gesagt habe, gut an, wenn man eben sieht, dass das Engagement auch etwas bewegen kann. Und es ist wichtig und es ist gut. Es gibt eigentlich die Tätigkeit und auch deinem Leben letztendlich einen ganz anderen Sinn. Wenn du nicht nur für das Geld verdienen gehst, arbeiten, sondern eben auch etwas im Positiven kannst bewegen. Für die jetzige und für die künftigen Generationen. Das ist wichtig.
Danke vielmals, Patrick, für deine Zeit und für deinen Einblick hier bei uns im Podcast.
Danke dir, Daniela.